Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Turbulent, turbulenter Schalke 04. Jetzt gibt es tiefe personelle Umbrüche beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Ist das jetzt der nötige Einschnitt oder einfach nur Chaos? Wir sprechen darüber gleich mit dem langjährigen Schalke-Reporter Uwe Dietz. Die Olympischen Sommerspiele 2032 werden aller Voraussicht nach in Australien stattfinden. Das hat das IOC diese Woche deutlich gemacht. Nach dem Rückschlag für die Olympia-Initiative Rhein-Ruhr bringt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erneut Spiele 2036 ins Gespräch, 100 Jahre nach den Nazispielen in Berlin. Ist das ein Tabu oder eine Chance zur Aufarbeitung? Darüber sprechen wir. Und im Süden Deutschlands findet gerade ein Sportgroßereignis unter Pandemiebedingungen statt, die nordische Skiweltmeisterschaft. Wir berichten über Gold für das Skisprung-Mix-Team gerade und sprechen mit der Landrätin des Oberallgäu-Kreises über die Sorge, ein Hotspot zu werden und den Nutzen aus einer solchen Veranstaltung. Schalke 04 gibt auch in dieser Saison viel Anlass, Bundesliga-Gesprächsthema Nummer 1 zu sein. Vergangene Woche eine kolportierte Spielerrevolte, gestern die 1:5 Niederlage gegen den VfB Stuttgart, heute Tabula Rasa bei der sportlichen Führung inklusive Sportvorstand und Trainer. Jan Wochner berichtet.
Es ist ein personelles Beben, so etwas wie die Stunde Null auf Schalke. Die gesamte sportliche Führung entlassen. Dass Trainer Christian Groß gehen muss, ist keine Überraschung mehr, nachdem es Berichte gegeben hatte, dass sogar Teile der Mannschaft die Ablösung des Schweizer Trainers gefordert hatten.
Gut, Konflikte sind da, man muss sie austragen. Und in diesem Business gibt es nun mal verschiedene Meinungen.
Einhellig nur die Meinung, dass Groß und Schalke nie richtig zusammengepasst haben. Die sportliche Bilanz des Trainers war desolat. Das gilt auch für die Bilanz von Sportvorstand Jochen Schneider, den viele Fans seit geraumer Zeit für die beispiellose sportliche Talfahrt verantwortlich gemacht haben.
Wenn Sie so eine lange Serie der Sieglosigkeit hinlegen, es ist doch klar, dass da enorme Unzufriedenheit herrscht.
Interimsmäßig übernimmt der bisherige Nachwuchschef Peter Knäbel die sportliche Leitung auf Schalke. Neuer Teammanager wird Clublegende Gerald Asamoah. Wer neuer Trainer auf Schalke werden wird, ist noch unklar. Es ist für den Verein aber so etwas wie die Stunde Null. Schalke bereitet sich ab sofort auf den sportlichen Neustart, vermutlich in Liga 2 vor.
Und auch der Athletikcoach und der Lizenzspielerkoordinator müssen gehen. 8 Trainerwechsel hat es Stand heute in dieser Fußball-Bundesliga-Saison gegeben. Allein 4 davon gehen auf das Konto von Schalke 04. Der 4. Abstieg in der Vereinsgeschichte scheint auch unabwendbar. Und nicht erst seit die sportliche Lage so desaströs ist, fordern viele den grundsätzlichen Umbau beim Profiklub. Am Telefon ist jetzt der langjährige ARD-Schalke-Reporter Uwe Dietz. Guten Abend.
Guten Abend nach Köln.
Herr Dietz, ist dieser Einschnitt unabwendbar gewesen?
Ja, das ging nicht mehr anders. Nach dieser desaströsen Serie, wir haben es ja gerade gehört, nur ein einziger Sieg jetzt auch von Christian Groß, da war es nicht mehr zu ändern. Es musste nochmal ein Schnitt gemacht werden. Es ist wirklich eine Chaoszeit zurzeit, was hier in Gelsenkirchen und auf Schalke abgeht. Also es war aus meiner Sicht nicht abzuwenden aufgrund wirklich dieser desolaten sportlichen Lage.
Bevor wir jetzt auf einzelne Personalien eingehen, vielleicht erstmal die Frage, Sie haben mir vorhin schon verraten, Sie waren heute Morgen noch am Stadion. Wie gehen denn die Fans mit der Situation überhaupt gerade um?
Es ist eine ganz, ganz gespaltene Stimmung, so kann man sagen. Ich habe wirklich mit einzelnen Fans gesprochen, die will sagen, die waren den Tränen nahe. Die haben sich große, große Sorgen gemacht, nicht nur um den Verein FC Schalke. Die gingen so weit und haben gesagt, was soll das in dieser Stadt, in Gelsenkirchen? Wir sind eh schon arg gebeutelt. Schalke haben wir noch, ist ein großer Arbeitgeber. Wenn das jetzt auch noch den Bach runtergeht, dann ist das ganz, ganz schlimm für uns. Also diese Stimmung gibt es tatsächlich. Es gibt aber natürlich auch die Leute, die sagen, endlich ist die Gelegenheit da, einen kompletten Neuanfang zu machen. Die begrüßen auch die Entscheidung, den Sportvorstand mitzuentlassen und sagen, vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, tatsächlich von Grund auf neu aufzubauen. Diese Meinung gibt es tatsächlich in weiten Kreisen auch und innerhalb der Fans zu sagen, okay, dann fangen wir halt in der zweiten Liga ganz von vorne an, besinnen uns auf unsere alten Werte und dann kann es vielleicht wieder besser werden. Auch diese Stimmen gibt es.
Auch im Kreis der Fans, vielleicht auch im weiten Kreise der Fans, wurde der Aufsichtsrat ja lange als tatenlos kritisiert. Zwar wurden da Trainer ausgewechselt, aber eben nicht wie lange gefordert, zum Beispiel der Sportvorstand. Jochen Schneider war jetzt über Monate der Buhmann für vieles. Wie viel hat er denn wirklich mit dem sportlichen Desaster jetzt zu tun?
Also natürlich hat er schon mal wirklich eine schlimme Hypothek übernommen von Christian Heidel. Das muss man ganz klar sagen. Da war eine Mannschaft zusammengestellt worden für ganz, ganz viel Geld. Da ist ganz, ganz viel Geld verbraucht worden. Und die Mannschaft war da schon eher nicht wettbewerbsfähig. Jedenfalls nicht so ausgewogen aufgestellt, wie man sich das vorstellt. Aber dann kamen so zwischenzeitliche Erfolge und man hat es immer wieder irgendwie auch so geschafft, nochmal sich irgendwie zu retten und das Ganze auch so ein bisschen ja vielleicht wegzuwischen, dass es da tatsächlich auch strukturelle Probleme gibt. Und das alles hat Jochen Schneider übernommen. Allerdings, er hatte jetzt 2 Jahre Zeit, hat auch ein paar Transferperioden gehabt. Es gab natürlich unfassbare wirtschaftliche Schwierigkeiten. Er hatte ganz wenig Geld zur Verfügung. Da war jetzt auch nicht so super viel zu machen. Aber man fühlte so ein bisschen, man hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm fehlte auch so die Perspektive, die Überlegung, wie können wir eine Strategie erstellen, um dieses Schiff hier auf Dauer wirklich flott zu machen. Und die Ansprüche auf Schalke sind ja nach wie vor sehr, sehr groß. Und da war irgendwie Jochen Schneider doch nicht derjenige, der irgendwie Visionen verbreitet hätte, wie er sich das vorstellt, wie es denn mit diesem Verein weitergeht.
Wenn Sie jetzt die Strategie schon ansprechen, dann kann man ja tatsächlich sagen, es liegt ja wohl mehr im Argen als nur eine personelle Schaltstelle wie Trainer oder Sportvorstand. Ist das dann das eigentliche Problem, also das Timing und die fehlende Strategie?
Ja, ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, alles ist in diesem Verein möglich. Nichts ist auszuschließen und was da heute passiert ist, beziehungsweise gestern Abend, das bestätigt mich ja leider, leider muss man sagen, 4 Leute gleichzeitig entlassen aus der sportlichen Führung. Ja, die Strategie müsste natürlich eigentlich derjenige vorgeben oder diejenigen, die dafür zuständig sind. Und das ist ja der Aufsichtsrat, den gibt es ja auch noch. Das sind ja 11 Herrschaften, hohe Herren, auch wirklich angesehene Persönlichkeiten. Die können ja auch sowas wie eine Strategie bestimmen, gerade auch ihre personellen Entscheidungen. Aber da schwebt natürlich noch ein bisschen im Hintergrund auch Clemens Tönnies, der ja dann der allmächtige Aufsichtsratschef war. Der ist ja dann zurückgetreten worden, so muss man es mal sagen, im Oktober des vergangenen Jahres. Und dann ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Machtvakuum entstanden und da war niemand in der Lage, ja, sich da jetzt irgendwie nach vorne zu betätigen, sowas wie die Führung zu zeigen. Der Nachfolger Jens Buchter, ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, doch in der Öffentlichkeit recht zurückgezogen, hat sich da auch nie großartig geäußert. Und andere Personalräte, ja, das ist schon äußerst kompliziert, weil wir haben ja bedingt durch Corona jetzt auch im letzten Jahr keine neuen Aufsichtsräte wählen können, weil es ja keine Mitgliederversammlung gab. Hm. Es sind insgesamt 5 Leute, die jetzt im Juni, da soll es ja die nächste Mitgliederversammlung geben, die jetzt ausgetauscht werden müssen. Es gibt kooptierte Aufsichtsräte, von denen weiß man auch nicht, wie die sich verhalten, wie das weitergehen soll. Also da ist schon ein unglaubliches Chaos, weil einfach im Moment überhaupt nicht klar ist, wer entscheidet hier überhaupt noch was, wann und wie. Und bis Juni muss eine ganze Menge entschieden werden.
Als nächstes muss natürlich erstmal entschieden werden, wer jetzt tatsächlich dann auch vielleicht auch langfristig die Mannschaft trainiert. Schalke-Legende Klaus Fischer hat jetzt bei Reviersport die Frage gestellt, wer tut sich das denn überhaupt an? Ich frage Sie jetzt einfach mal, wen braucht Schalke denn jetzt?
Einen habe ich gefunden, tatsächlich, mit dem habe ich vorher noch telefoniert, das ist Peter Neururer. Der hat gesagt, ich bin Vereinsmitglied, wenn man mich ruft, bin ich da. Das wussten wir eigentlich schon länger, dass der Peter das auf jeden Fall machen würde, auch für diese 11 Spiele. Und danach fallen mir auch nicht mehr viele ein. Momentan wird ja vielleicht kolportiert, dass es vielleicht doch Norbert Elgert machen könnte als A-Jugendtrainer. Glaube ich nicht. Den kenne ich viele, viele Jahre. Ich glaube, der tut es sich nicht an, weil er auch Aufgaben in der Jugendabteilung hat. Auch Mike Büskens, der ja schon jetzt auch noch in der sportlichen Leitung mitmischen soll in dieser Interimsübergangslösung. Da glaube ich auch nicht, habe ich auch schon gehört, dass er es eher abgelehnt hat, sich wieder mal nochmal auf die Trainerbank zu setzen. Und es ist ja auch schlimm, wenn denn derjenige, der jetzt das Ruder übernimmt an der Seitenlinie, wird als Abstiegstrainer wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Nicht wirklich ernsthaft kann ja jemand noch glauben, dass dieser Verein und diese Mannschaft sich noch retten kann in diesen verbleibenden 11 Spielen. Ich meine, Wunder sind immer möglich, aber der Glaube, der ist wirklich nicht mehr sehr groß hier im Umfeld von Schalke 04.
Live bei uns im Deutschlandfunk, Uwe Dietz, langjähriger Schalke-Reporter zur Misere bei den Königsblauen. Herr Dietz, danke für Ihre Zeit heute Abend. Und wir machen direkt weiter, denn auf dem Platz tut sich auch einiges in der Fußball-Bundesliga. Leverkusen spielt gerade zum Beispiel gegen Freiburg und Freiburg ist durch einen Treffer von Demirovic in Führung gegangen. 59 Minuten sind da gespielt. Um konkrete Abstiegssorgen geht es auch beim Tabellen-17. Mainz 05 und etwas weniger konkret für den FC Augsburg, aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Heute haben sich die beiden duelliert und Augsburg hat die Oberhand behalten. Julia Metzner.
Der Platz war extrem schlecht, das Ergebnis für Augsburg umso besser. Mit dem 1:0 hat sich der FCA ein wichtiges Polster im Abstiegskampf geschaffen und hat den Vorsprung auf die Abstiegszone auf 8 Punkte ausgebaut. Dabei profitierte Augsburg in der 25. Minute von einem Aussetzer von Mainz-Torwart Robin Zentner, der unfreiwillig die Vorlage für den Treffer von André Hahn gab. Mainz beackerte zwar den Augsburger Strafraum, aber Augsburg bestand mit guter Defensivarbeit und bejubelt am Ende den ersten Auswärtssieg des Jahres. Mainz verpasst es hingegen, die Abstiegszone zu verlassen.
Wie breit der Erwartungshorizont bei Union Berlin momentan ist, zeigt sich an einem Pol mit der Aussage, Union sammelt weiter Punkte für den Klassenerhalt. Der andere Pol, der 7. Platz in der Tabelle, lässt einige aber schon von der Europa League träumen. Das Unentschieden heute gegen Hoffenheim unterstrich dann aber, vielleicht liegt die Wahrheit dazwischen. Lars Becker von diesem 1:1.
Die TSG Hoffenheim rehabilitiert sich für das blamable Aus in der Europa League mit einer starken, auch fußballerisch sehr überzeugenden Vorstellung beim 1. FC Union. Das Team von Sebastian Hoeneß beim 1:1 über 90 Minuten die bessere Mannschaft.
Ich denke, dass wir es einfach verdient hätten, heute zu gewinnen. Wir waren einfach extrem gierig und fokussiert, hatten einfach einen sehr guten Spirit auf dem Platz, wollten es unbedingt bis zum Schluss gewinnen. Und hatten auch die Torchancen dazu.
Union ging früh in Führung durch einen berechtigten, von Rückkehrer Kruse souverän verwandelten Foulelfmeter. Aber statt nachzusetzen, überließ Union Hoffenheim Ball und Mittelfeld. Die TSG nach mehreren vergebenen Gelegenheiten schließlich mit dem Ausgleich. Eigentor Schlotterbeck, der unter Druck von Keeper Karius angefaustet wird. Die zweite Halbzeit zwar ausgeglichener, aber mit zwei exzellenten Gelegenheiten für Hoffenheim zum Siegtreffer. Das vermeintliche 2:1 durch Kadarzabek wurde per Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen. Union und Trainer Urs Fischer mit dem einen Punkt am Ende gut bedient.
Ein glücklicher, aber trotzdem ein gewonnener Punkt,
sagt Urs Fischer. In der 2. Fußball-Bundesliga gelang dem FC Heidenheim ein wichtiger Sieg gegen den Tabellennachbarn Fortuna Düsseldorf vom 3:2. Jens Wolters.
Die Heidenheimer haben das Spiel gegen Düsseldorf zweimal selbst wieder spannend gemacht, sich am Ende aber den verdienten Sieg geholt. Der Schuss zum ersten Ausgleichstreffer des Gegners wurde von einem Heidenheimer Abwehrrücken abgefälscht und war dadurch unhaltbar für Torwart Kevin Müller. Der Schlussmann war dann der Pechvogel bei Düsseldorfs Tor zum 2:2. Da flutschte Müller einen Düsseldorfer Schuss einfach durch die Handschuhe. Aber zum Glück haben die Heidenheimer in diesen Wochen ja Rückkehrer Tim Kleindienst wieder im Team. Seitdem er da ist, erzielt er in 5 Spielen jetzt 7 Tore. 2 Treffer gegen Düsseldorf. Und auch Mittelfeldmann Kevin Sesser steuerte einen Heidenheimer Tor zum 3:2-Sieg bei.
Sandhausen gelang ein Erfolg im Abstiegskampf mit einem 3:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Die abstiegsgefährdeten Nürnberg und Braunschweig trennten sich 0:0. Der Tag begann ja schon gut bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf für den Deutschen Skiverband. Deutschlands Kombinierer holten in einer packenden WM-Staffel wie vor 2 Jahren in Seefeld Silber. Stärker waren nur die Norweger. Und dann jetzt gerade vor wenigen Minuten die Entscheidung. In Oberstdorf hat das deutsche Skisprung-Mixteam überraschend Gold gewonnen. Thorsten vom Wege.
Es hat geklappt mit der ersten Goldmedaille für die Gastgeber aus Deutschland bei dieser nordischen Ski-WM. Verantwortlich dafür das Mixteam beim Skispringen in der Besetzung Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht und Karl Geiger. Mit dieser Medaille war nicht unbedingt zu rechnen, mit Gold schon gar nicht, aber die Deutschen waren in der Stunde der Entscheidung topfit. Und ein besonderer Glückwunsch geht sicherlich an Anna Rupprecht, die wohl den Wettkampf ihres Lebens ablieferte und die voll konkurrenzfähig war. Man hatte an den Frauen ja ein bisschen gezweifelt, ob der Saisonvorleistungen, aber die machten ihre Sache richtig gut. Auch Katharina Althaus, die gleich zu Beginn mit 104 Metern eine richtige Duftmarke setzte. Für Althaus und Geiger ist es doppelter Grund zur Freude, denn für sie ist es ja eine Heim-WM, richtig in der Heimat. Und Geiger gewinnt nach Silber nun schon seine 2. Edelplakette bei diesen Welttitelkämpfen. Deutschland also im Freudentaumel, die Skispringerinnen und Skispringer sorgen für das erste Gold bei dieser WM.
Im Freudentaumel ist jetzt auch Bundestrainer Stefan Horngacher.
Die Mädels sind super gesprungen heute. Die Jungs sind auch gut gesprungen. Und ja, die anderen haben ein bisschen Probleme gehabt, die anderen Nationen. Die waren favorisiert. Für uns hat es nur zum Gewinnen gegeben und das haben wir gemacht heute.
Oberstdorf und das ganze Allgäu hatten sich bei der Vergabe dieser nordischen Ski-WM so auf dieses große Ereignis gefreut. Jetzt findet diese WM in einem Lockdown statt. Sportler aus 64 Nationen mit Betreuern und Medienleuten sind es rund 4.500 Menschen, die dafür jetzt ins Allgäu gekommen sind. Statt purer Euphorie heißt es jetzt im Oberallgäu auch, bangen, dass das gut geht und dass man am Ende nicht als neuer Hotspot in die Schlagzeilen kommt. Über den Nutzen einer WM in solchen Zeiten habe ich mit Indra Bayer-Müller gesprochen, seit vergangenem Frühjahr Landrätin im Landkreis Oberallgäu. Als erstes habe ich sie gefragt, was bei ihr gerade überwiegt, Euphorie oder Anspannung?
Also ich glaube, es ist tatsächlich beides. Es ist jetzt Freude darüber, dass wir begonnen haben und dass die Sportler jetzt tatsächlich das tun dürfen und können, was sie, denke ich, auch am besten können, nämlich Sport betreiben und Leistungssport einfach auch zeigen. Ich glaube, das ist so die eine Seite. Die andere ist natürlich, dass wir mit der Situation der Pandemie im Moment schon auch viele Vorsichtsmaßnahmen durchführen. Und da ist auch immer ein Stückchen Anspannung mit dabei.
Was bringt denn eine solche WM im Lockdown einer Region wie dem Oberallgäu?
Die Vergangenheit hat an der Stelle einfach auch gezeigt, dass die Bilder, die nach außen gehen, nach Deutschland oder in die ganze Welt, dass sie unsere Region einfach auch weit über unsere Grenzen hinaus bekannt machen und dass sie Strahlkraft haben und dass wir als, ja, sage ich jetzt mal, schon eine der schönsten Regionen der Welt bekannt werden. Und das ist schon was wert.
Aber braucht man das dann jetzt tatsächlich in der jetzigen Situation? Also Oberstdorf zum Beispiel ist ja auch durch die Vierschanzentournee bekannt und das Allgäu ja ohnehin, weil es ja solche Wettkämpfe schon häufig gegeben hat. Also Beispiel jetzt zum Beispiel Cortina d'Ampezzo in Südtirol. Da ist es ja tatsächlich auch so die Frage, kennt man das wirklich nur aus diesem Jahr oder kennt man es einfach schon immer und braucht man das dann in diesem Jahr?
Die Frage ist sicherlich berechtigt und die haben wir uns auch gestellt. Und ich denke, wenn wir heute noch mal eine Entscheidung treffen müssten bezüglich der Durchführung einer Großveranstaltung in diesem Ausmaß, dann könnte es durchaus sein, dass die Entscheidung anders fällt. Aber wir haben eine Entscheidung vor 5 Jahren getroffen, haben uns alle darauf vorbereitet. Und ich denke, an der Stelle ist es das eine, dann zu sagen, okay, wir machen das. Das zweite ist natürlich auch, ich glaube, die Menschen vergessen halt auch. Und ich denke schon, dass wir uns immer wieder auch positiv darstellen dürfen mit dem, was wir hier tun. Und wir sind eine tolle Region und wir sind natürlich auch auf den Tourismus angewiesen. Das ist einer unserer größten Wirtschaftszweige hier. Und von daher, glaube ich, ist es schon auch angemessen, sich immer wieder zu präsentieren.
Moment, jetzt muss ich da nochmal einhaken. Also Sie sagen im Prinzip jetzt gerade implizit, dass es gut möglich wäre, dass man sich heute gegen eine WM im Allgäu entscheiden würde?
Also wir haben eine sehr volatile Situation. Und angenommen, wir hätten jetzt heute ein Treffen und würden gemeinsam mit der Situation, so wie sie sich heute darstellt, mit der Corona-Situation. Ich könnte jetzt nicht sagen, was dann passiert, aber es sind andere Bedingungen als noch vor 5 Jahren.
Wie beruhigen Sie denn aktuell die Menschen in Ihrem Landkreis, die Angst vor Mutationen haben und sich jetzt gerade wundern, dass sie in einem Lockdown sind, aber ein Sportgroßereignis stattfinden darf mit internationalen Gästen?
Also wir kommunizieren natürlich viel. Ich spreche auch viel persönlich mit Menschen. Ich habe großes Verständnis für die Sorgen und Nöte, die hier bei uns im Oberallgäu sind, insbesondere im Einzelhandel und auch natürlich im gewerblichen Bereich. Das betrifft uns hier alle, und wir sprechen darüber. Und natürlich muss man auch diese Situation jetzt erklären mit der nordischen Ski-WM, das ist richtig. Aber in der Regel verstehen es die Menschen. Es gibt auch viele, die sind vielleicht nicht so laut, die sagen, es ist auch gut, es ist auch ein Hoffnungsträger. Diese nordische Ski-WM zeigt eben auch, dass das Leben weitergeht und dass tatsächlich auch Dinge möglich sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Ja, diese Argumentation bringt ja auch hauptsächlich der Sport selbst, dass er da so als Licht am Ende des Tunnels oder so gesehen werden möchte. Aber verstehen Sie auch diejenigen, die sagen, Moment mal, wir leben hier gerade in Bayern, das ist ein Land, bei dem zum Beispiel der Ministerpräsident wirklich auch für eine gewisse Härte steht beim Lockdown, er ist aber gleichzeitig Schirmherr der nordischen Ski-WM, die jetzt stattfinden darf und da sind wir skeptisch und kritisch.
Also nochmal, Kritik ist immer erwünscht und man muss damit arbeiten und umgehen und das tun wir auch. Und wir gehen auch in die Gespräche, wir nehmen die Rückmeldungen auch ernst. Wir haben auch, und das ist vielleicht eine Konsequenz aus dem, was Sie jetzt gerade erfragt haben, wir haben eines der besten Testkonzepte aufgelegt für eine Veranstaltung im internationalen Bereich. Und das ist erwachsen aus den kritischen Rückmeldungen, die wir hier auch gehabt haben aus der Bevölkerung.
Da geht es darum, dass die Menschen da alle 2 bis 3 Tage, wenn ich es richtig weiß, getestet werden vor Ort?
Genau, also es ist zum einen das Testen, zum zweiten natürlich aber auch die Hygienevorschriften, sowohl während der Veranstaltung als auch in den Hotelbetrieben. Also da haben wir sehr viel gearbeitet, um eben eine Veranstaltung in der Größenordnung möglichst sicher zu machen. Und ich glaube, das Testkonzept und auch das Hygienekonzept, das wir hier vorliegen haben, ist schon außerordentlich gut. Und es ist eben genau dem geschuldet, dass die Menschen hier Sorge rückgemeldet haben und gesagt haben, was passiert denn, wenn hier so viele Menschen herkommen, wenn wir mit denen gemeinsam sozusagen hier in Oberstdorf sind. Und ich denke, genau daran zeigt sich, dass wir das sehr ernst nehmen.
Mit dem Testen kann man natürlich die Virusfälle erstmal auffinden, aber möglicherweise die Ansteckungen, die vor Ort stattfinden, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht verhindern. Deswegen möchte ich jetzt trotzdem nochmal mit Ihnen darauf eingehen, dass ja zum Beispiel selbst Hoteliers, die ja froh sein könnten, dass überhaupt etwas los ist bei Ihnen, dass sie sogar teilweise für eine Verschiebung gewesen wären, weil sie eben sagen, wenn uns die dritte Welle trifft, dann trifft sie uns im Juni, Juli mitten in der Sommersaison, die für uns ja so wichtig ist. Also nochmal die Frage jetzt in diese Richtung, könnte diese WM am Ende die Allgäuer genau da treffen, wo es besonders weh tut beim Tourismus?
Also es ist natürlich jetzt spekulativ zu sagen ja oder nein, das würde ich jetzt auch auf diese Art und Weise nicht beantworten wollen. Und ich denke, das Erste, was Sie sagten, war ja, gibt es sozusagen neben der Testung noch andere Möglichkeiten, eine Infektion zu verhindern? Und darauf haben wir einen Schwerpunkt gelegt. Und natürlich kann trotzdem was passieren, ja. Also das ist unbenommen. Nur mit dieser Blasenbildung, die Teil des Konzeptes auch ist, versuchen wir natürlich, Kontakte so gut wie möglich zu unterbinden. Ich habe sehr wohl Verständnis für die Rückmeldung auf dieses einen Hoteliers. Es ist wirklich sinnvoll.
Ich habe zwei Stimmen jetzt notiert.
Ja. Und an der Stelle muss man einfach sagen, ja, man nimmt diese Sorgen auf, man arbeitet damit. Ich denke, wir sind sehr, sehr engmaschig in der Testung alle zwei Tage. Das ist eben deutlich mehr als das, was ansonsten im internationalen Sport auch gemacht wird oder wurde bislang. Da sind wir sicherlich Vorreiter. Und wie gesagt, das Zweite, und das ist für mich fast noch die wichtigere Sache, ist die der Hygieneregeln, die wir haben, ja, um zu verhindern, dass sich eben die Menschen anstecken. Und ich glaube, an der Stelle sind wir schon bemüht, diese, sage ich jetzt auch mal, Rückmeldungen der Hoteliers schon auch aufzunehmen.
Sie haben jetzt vorhin erwähnt, das Ganze ist natürlich nicht absehbar gewesen und jetzt bleibt einem irgendwie auch erstmal gar nicht so viel anderes übrig, als vielleicht auch durchzuziehen. Deswegen möchte ich Sie jetzt einfach mal fragen, geht es vielleicht am Ende auch darum, es sich beim mächtigen Weltskiverband nicht zu verscherzen als Region, wenn man auch als Oberstdorf mit der Vierschanzentournee und natürlich weiteren Großereignissen da noch in der Reihe steht?
Also von meiner Seite sicherlich nicht. Das kann ich ganz deutlich so beantworten. Ich glaube, die Entscheidung, die ein Kreis oder eine Behörde in dem Fall zu treffen hat, ist die, wie können wir verantworten, eine solche Veranstaltung durchzuführen mit den Konzepten, die wir haben. Und das ist die Entscheidungsgrundlage, die wir in dem Zusammenhang treffen. Natürlich gibt es dann auch politische Themen, die berücksichtigt sein wollen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ist es nicht meine Aufgabe, das zu bewerten.
Finden Sie da auch als relativ neue Landrätin gerade recht zementierte Machtstrukturen vor in der Region, zum Beispiel was die Nähe zum Sport angeht?
Also wir sind eine Sportregion, ich selber komme aus dem Leistungssport und das ist was uns hier im Allgäu schon auch ausmacht. Wir sind sehr bewegungsfreudige Menschen. Ob das jetzt zementiert ist, kann ich nicht benennen. Ich glaube, das ist etwas, was in unserer DNA ist. Ja, DNA in dem Falle, wir sind als Allgäuer gerne draußen an der frischen Luft, wir bewegen uns sehr, sehr gerne. Das ist schon etwas, was unsere Region hier auch auszeichnet. Ich würde es jetzt nicht ins Negative ziehen und sagen, es sind Strukturen zementiertes.
Die Frage ist ja einfach, ob Sie da frei in Ihren Entscheidungen sind, wenn erstmal dieses Band zu einem Weltskiverband gebrochen wäre und die Region damit vielleicht irgendwann keinen Zuschlag mehr bekommen würde. Ist man dann so frei in solchen Entscheidungen, wenn es zum Beispiel um Sorgen aus der Bevölkerung geht?
Also diese Frage hat sich mir bis dato nicht gestellt, deshalb kann ich sie nicht beantworten und das würde ich jetzt auch nicht tun und ich glaube auch nicht, dass an der Stelle diese Entscheidung bei mir alleine liegt.
Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King hat die Hoffnung, dass schon bald wieder eine WM im Allgäu stattfinden könnte, dann ohne Corona. Ist das auch ein Hebel, den man jetzt anlegt bei einer möglichen Bewerbung? Wir riskieren gerade einiges, deshalb wollen wir auch insgesamt und in größerem Umfang was davon haben.
Also ich glaube, der zweite Teil Ihrer Aussage, den würde ich jetzt einfach mal nicht so stehen lassen wollen, sondern würde sagen, natürlich wäre es toll, unter anderen Bedingungen eine solche Veranstaltung hier durchzuführen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die Überlegung der unterschiedlichen Akteure, gemeinsam mit dem Markt Oberstdorf nochmal sich gegebenenfalls zu bewerben, weil wir sehr viel investiert haben in diese Anlagen. Die sind ja komplett neu erstellt worden und wunderbar. Also ich denke, sie sind einfach sehr geeignet für eine Großveranstaltung. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sich das hier nochmal überlegt.
Sagt Indra Bayer-Müller, Landrätin von den Freien Wählern im Oberallgäu. Die Alpinskifahrerinnen sind auch nach der WM noch in Italien unterwegs. Beim Weltcup in Val di Fassa haben heute schwere Stürze den Super-G der Frauen überschattet. Über das Rennen berichtet Taufik Khalil.
Die Siegerin Federica Brignone. Damit versöhnt sie sich dann nach 4 Wochen Skirennen in Italien doch noch mit ihrem Heimatland. Denn bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo wollte der sympathischen Italienerin so gar nichts gelingen. Auch in den ersten beiden Abfahrtsläufen hier in den letzten Tagen in Val di Fassa ging nichts. Heute dann aber der Sieg und die Rückkehr von Brignone. Zweite wird Lara Gut-Berami aus der Schweiz. Damit sichert sich die Schweizerin, die die beiden Abfahrten in den Vortagen gewonnen hatte, vorzeitig die kleine Kristallkugel für den Super-G-Weltcup. Dritte Corinne Sutter aus der Schweiz. Kira Weidle heute weit abgeschlagen. Vielleicht war da noch der Abfahrtslauf von gestern in den Beinen. Da wurde sie Dritte. Überschattet wurde das Rennen von schweren Stürzen der Norwegerin Lee und der Österreicherin Schneeberger, die mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Bozen abtransportiert werden mussten. Die Bilder verheißen nichts Gutes. Dabei dürfte es sich um schwere Beinverletzungen handeln.
Johannes Lukas ist 27 Jahre alt, gebürtiger Münchner und schon seit über 5 Jahren im Trainerteam des schwedischen Biathlon-Teams. Inzwischen sogar Cheftrainer. Er ist heute Abend im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Gast und verrät unter anderem, warum er sein junges Alter nicht als Nachteil in dieser Position sieht.
Ich glaube, das ist einfach auch so eine Typsache von mir. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Es ist auch wichtig, dass man als Trainer so seinen eigenen Weg findet. Und das ist natürlich auch, wenn ich mich jetzt halt mit 27 vor die Athleten stelle und den sehr strengen Trainer mache und, sage ich mal, nur noch einen auf hart und streng und alles macht, dann ist das vielleicht auch nicht glaubwürdig. Deswegen habe ich immer versucht, so einen Mittelweg zu gehen zwischen an ruhigen Einheiten, der junge Kumpeltrainer, aber dann wirklich, wenn es darauf ankommt, sehr diszipliniert und auch harter Trainer. Und ich denke, dass dieser Mix so für mich passend ist und auch, sage ich mal, meine Person wiedergibt.
Johannes Lukas heute Abend 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Sportgespräch oder auch online vorher schon nachzuhören. Lukas Höhler hat für Freiburg gegen Leverkusen auf 2:0 erhöht. Dann folgte Leon Bailey für Leverkusen. Der hat dann das 2:1 erzielt. Vielleicht ist das noch nicht allen so klar, aber diese Woche wird in die Annalen der deutschen Sportgeschichte eingehen. Und zwar in die lange Geschichte der Rückschläge für deutsche Ambitionen als Olympia-Ausrichter. In seinem neuen Auswahlprozess hat das IOC für die Sommerspiele 2032 das australische Brisbane sozusagen zum Premium-Kandidaten erklärt. Die Chancen für die Olympia-Initiative an Rhein und Ruhr sind für 2032 damit jetzt in sich zusammengeschrumpft. Man möchte trotzdem im Rennen bleiben und wenn es nicht klappt, dann eben für 2036, 100 Jahre nach den Nazi-Spielen. Obwohl Bundesinnen- und Sportminister Horst Seehofer dieser Idee schon wegen des historischen Kontextes vor einiger Zeit eine Absage erteilt hat, sieht das Armin Laschet anders. Der NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende sieht darin kein größeres Problem.
Die Botschaft, die diese Spiele haben, sind ja auch eine innerliche Botschaft. Die Welt ist eine andere 100 Jahre nach den Spielen von 36. Und dies zu zeigen, dies sichtbar zu machen, das ganze größere innerliche Konzept mit diesen Spielen zu verbinden, würde bei jedem Spielen in den 30er Jahren passen. 32 und 36.
Das IOC begrüßte diesen Schritt und ermutigte zu einer Bewerbung für 2036. Damit ist eine bereits abgeräumte Idee wieder auf dem Tisch. Wir können darüber sprechen mit Lorenz Peiffer. Er ist Historiker mit Schwerpunkt Sport im Nationalsozialismus, auch in mehreren von ihm verfassten Büchern. Herr Peiffer, wir haben Armin Laschet gerade gehört. Der sagt, das Ganze wäre ja auch eine Möglichkeit, sich mit 100 Jahren Abstand der Welt anders zu präsentieren. Jetzt die Frage an Sie als Sporthistoriker. Ist das auch mit 100 Jahren Abstand ein Tabu?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Geschichtsbewusstsein, was Herr Laschet dort an den Tag legt, ungeheuerlich. Also diese Zeit der 30er Jahre, die wir in Deutschland verbracht haben unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, die ja nun bis 1945 gegangen sind, sind gekennzeichnet durch einen Zivilisationsbruch, sind gekennzeichnet durch die Abschaffung kommunistischer Werte und Moralvorstellungen. Und wie man da so nonchalant drüber hinweggehen kann und sagen, die Welt hat sich verändert. Natürlich hat sich die Welt verändert, aber wir können doch nicht so tun, als ob wir in 100 Jahren, also 2036, dann zurückblicken auf 1936, auf die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und so tun, als ob sich ja die Welt verändert hat. Aber wir gedenken nicht daran, sondern wir zeigen, wie sich Deutschland heute dann zeigt.
Also das Wobei, das hat er ja noch gar nicht unbedingt gesagt, dass man da nicht dessen gedenken würde. Ist das Tabu aus Ihrer Sicht, dass man mit einer so dunklen Zeit PR für etwas anderes macht? Ist das, was ich bei Ihnen raushöre?
Was meinen Sie jetzt mit PR für etwas anderes macht?
Also naja, dass man sich einfach durch Spiele einfach anders präsentieren möchte und sich selbst auch als Land vielleicht präsentieren möchte. Ist das das Problem, das Sie haben, dass man da den Bezug dann so direkt herstellt und praktisch 1936 nutzt?
Nein, also das Problem habe ich gar nicht. Das ist ja eigentlich ein Grundsatz überall. Es bewerben sich Städte um die Ausrichtung von Olympischen Spielen und natürlich stehen auch immer die Länder oder die Nationen dahinter. Und es geht natürlich immer um Selbstdarstellung, um Präsentation auch des gegenwärtigen gesellschaftlichen Systems von Werte und Normen. Das ist nicht mein Problem. Aber dass man ein Ereignis von 1936 nimmt und sagt, okay, man kann 100 Jahre später, kann man das auch gut noch machen und dann aber nicht explizit darauf zurückkommt und sagt, so, wir müssen uns doch mal damit auseinandersetzen, was 36, was die Zeit des Nationalsozialismus für uns auch Deutsche und auch für die Welt bedeutet hat und dann also wirklich im Sinne einer Erinnerungskultur auf die Ereignisse und auf die Entwicklung einmal eingehen und vor allen Dingen auch einmal aufarbeiten von Seiten des deutschen Sports, welche Rolle der deutsche Sport in dieser Zeit des Nationalsozialismus und auch bei diesen Spielen 1936 gespielt hat. Und das kommt mir schlicht und einfach zu kurz.
Das heißt, solche Spiele würden aus Ihrer Sicht eher funktionieren, wenn man sagt, man verknüpft das mit einer ganz, ganz breiten Aufarbeitung. Dann könnte es zu einer Chance werden?
Natürlich. Ich denke, man müsste dann im Vorfeld auch mal deutlich sagen, die Spiele 36 haben in dem und dem Rahmen in Deutschland stattgefunden. Und dieser Rahmen war gekennzeichnet durch eine faschistische Diktatur, durch die Selbstgleichschaltung des Sports mit den Grundsätzen des Nationalsozialismus, mit der Frage des Rassismus, mit der Frage von Führertum, also Abschaffung sämtlicher demokratischen Strukturen, mit Militarismus. Wenn man das mal deutlich machen würde, würde sagen, okay, wir nutzen das auch als Chance, mal deutlich zu machen, was in dieser Zeit passiert ist. Und dann kann man ja im nächsten Schritt sagen, so Leute, schaut, wie sich sowohl Deutschland, wie sich auch der Sport in Deutschland in der Nachkriegszeit dann verändert hat. Ich finde, das wäre ein reelles Anliegen, aber nicht so einfach zu tun, okay, 36 war ja mal und 100 Jahre später kann man es dann auch nochmal wieder in Deutschland durchführen.
Nochmals, um ein paar Dinge zu verstehen, vielleicht zu diesen Nazi-Spielen. Es wird inzwischen oft davon gesprochen, dass es Spiele waren, die von den Nazis instrumentalisiert wurden. Wird da die gesellschaftliche Rolle und auch die des IOC heruntergespielt aus Ihrer Sicht?
Ja, das greift mir zu kurz. Also diese Begrifflichkeit der Instrumentalisierung oder andere sprechen auch von Verstrickung. Das ist so eine Entschuldungsvokabel für die Rolle des Sports und auch die Rolle der deutschen Gesellschaft, die sie in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt haben. Man kann da nicht so tun und sagen, so, da sind ein paar Nazis gewesen und die Nazis haben also jetzt die Olympischen Spiele und haben also den Sport genommen wie ein Instrument und haben es für ihre Ziele und ihre Ambitionen genutzt. Nein, man muss mal drauf achten und sich das anschauen, wie der Sport selbst, und der Sport ist ja besetzt mit Funktionären, wird geführt von Funktionären und von Funktionären, wie der Sport sich selbst in dieses politische System des Nationalsozialismus selbst eingebunden hat und sich selbst gleichgeschaltet hat. Es ist ja nicht von umsonst so gewesen, dass also die Minderheiten, nehmen wir nur die jüdische Minderheit in Deutschland, die ja im Sport sehr hervorragende Leistungen gebracht hat und auch sehr repräsentativ war, dass diese jüdische Minderheit schlicht und einfach ausgeschlossen worden ist. Und über solche Prozesse muss man reden, wie der Sport insgesamt militarisiert worden ist im Hinblick auf das, was die Nazis ja schon im Februar 1933 dann deutlich gemacht haben, nämlich einen Eroberungskrieg im Osten zu führen, um Lebensraum zu sichern und vor allen Dingen dann auch diesen Raum dann zu arisieren. Also da gibt es große gesellschaftliche Zusammenhänge, in die der Sport eingebettet war.
Der Sporthistoriker Stefan Wassong hat in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau jetzt zu bedenken gegeben, dass auch schon die Spiele in München 1972 unter diesem Vorbehalt standen. Also er verwies darauf, dass bei der Vergabe der Spiele zum Beispiel die DDR im Vorfeld mit dem Slogan ist zweimal 36 gleich 72 provoziert hat. Und München sei dann bewusst als Gegenentwurf geplant worden. Könnte das mit 2036 ähnlich sein?
Also der Stefan Vasson hat natürlich recht mit dem, was er dort sagt. Also die DDR hat bewusst damit provoziert, 2 × 36 ist gleich 72, geht ja auch mathematisch auf. Da muss man natürlich diesen Konflikt Deutsch-Deutsch im Hintergrund sehen. Also die Spiele für 1972 sind ja ganz bewusst von Willy Daume initiiert worden vor dem Hintergrund der IOC-Entscheidung, dass die DDR bei den nächsten Spielen als eigenständige Mannschaft auftritt. Und Daume hat damals geglaubt, so, das ist jetzt für uns die Chance, weil das IOC den Westdeutschen etwas schuldig ist, dass wir uns als Westdeutsche bewerben für die Ausrichtung der Spiele. Und das muss man natürlich Willy Daume zugestehen.
Der damals, das müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, der damals der Chef des westdeutschen Sports war.
Richtig. Willy Daume war ein Visionär. Und Willy Daume war sich natürlich auch bewusst über die politischen Hintergründe 36 und wollte das neue Deutschland mit diesen Spielen 72 dann darstellen. Natürlich kann man das auch jetzt 100 Jahre später machen und sagen, so, Deutschland hat sich dann so und so weiterentwickelt. Aber das würde ich jetzt nicht auf irgendeine Formel 36 mal 2 ist 72 verbinden. Ich wüsste jetzt nicht, auf welche Formel das man bringen könnte, aber das ist auch nicht der entscheidende Punkt.
Naja, die Frage ist ja einfach immer, welche Symbolik geht von einem Datum aus, ob das jetzt so eine konstruierte Rechnung ist oder nicht. Aber man kann ja nicht von der Hand weisen, dass 100 Jahre später das Datum bis auf die Zahl ganz vorne eine andere ist.
Nein, natürlich kann man das nicht von sich weisen. Die Zahl ist schlicht und einfach da und jeder, der sich mit olympischer Geschichte oder überhaupt mit Weltgeschichte und deutscher Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß eben halt, dass in den 30er Jahren wir eine faschistische Diktatur in Deutschland hatten und dass die Spiele 1936 in Berlin stattgefunden haben und sie eine reine Propagandaschau, riesige Propagandaschau der NS-Regierung gewesen. Das kann man nicht leugnen, aber man kann dieses Datum, wenn man wieder Spiele in Deutschland durchführen möchte, natürlich als Anlass nehmen, um das einmal systematisch aufzuarbeiten. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt sagen, so Leute, schaut euch das an, wir haben aus der Geschichte gelernt. Und die deutsche Gesellschaft und der deutsche Sport hat sich entsprechend jetzt weiterentwickelt und wir präsentieren ein neues Deutschland, was wir 72 schon gemacht haben und präsentieren jetzt also dann eben halt über 60 Jahre später die Weiterentwicklung eines demokratischen Deutschlands.
Noch eine Frage zum Schluss an Sie. Wenn man jetzt über Olympische Spiele 100 Jahre später mitsamt einer historischen Aufarbeitung möglicherweise als Fundament nachdenkt, macht es für Sie dann tatsächlich einen Unterschied, ob NRW oder Berlin dafür ins Rennen geht?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Berlin hätte für mich auch einen gewissen Charme. Dann hätte man wirklich den Anknüpfungspunkt. Berlin ist damals das Zentrum der politischen Macht gewesen, ist es heute auch wieder. Und dann hätte man wirklich einiges an Parallelen, die man auch miteinander vergleichen könnte. NRW hat natürlich auch seinen eigenen Charme. Es sind viele Sportstätten dort schon vorhanden. Die Infrastruktur ist da. Aber Berlin, dann hätte man die deutliche Linie über 100 Jahre, die man dann ziehen könnte. Das soll aber jetzt kein Plädoyer gegen NRW sein. Verstehen Sie es bitte richtig.
Haben wir richtig verstanden. Lorenz Peiffer war das, Sporthistoriker mit dem Schwerpunkt Sport im Nationalsozialismus. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es gibt zurzeit Anlässe en masse, um nach Katar zu schauen, dieses auf der internationalen Sportbühne so ambitionierte Emirat. Erst die Club-WM in Katar, die Werbung des FC Bayern München für die staatliche Fluggesellschaft und diese Woche die Recherche des englischen Guardian. Seit der Vergabe der Fußball-WM nach Katar sollen dort rund 6.500 Gastarbeiter gestorben sein. Das berichtet die Zeitung mit dem Verweis auf Behördenunterlagen aus 5 asiatischen Ländern. Die Zahl der Toten dürfte höher sein, denn aus anderen Ländern mit vielen Arbeitern in Katar standen keine Informationen zur Verfügung. Damit verfestigt sich der Eindruck, dass die angekündigten Arbeitsrechtsreformen nicht greifen, kommentiert unser Autor Ronny Blaschke.
In regelmäßigen Abständen berichten Medien aus Europa über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in Katar. Die FIFA und das Organisationskomitee halten die Todeszahlen im Guardian für viel zu hoch. Sie verweisen auf Reformen, die es ohne die WM nicht geben würde. Tatsächlich ist das Kafala-System gelockert worden. Auf dem Papier. Arbeiter sollen sich leichter von ihrem Arbeitgeber lösen können. Ihnen steht das Recht auf Beschwerde zu, gegen Schikane, gegen ausbleibende Löhne, gegen die Einbehaltung ihrer Reisepässe. Doch Reformen können nur wirksam werden, wenn sich das ganze System weiterentwickelt. In Katar gibt es keine Gewerkschaften, keine freien Medien und keine unabhängige Justiz. Arbeitgeber mit Nähe zum Regime müssen keine Konsequenzen fürchten. Da häufen sich Berichte von verschleppten Beschwerdeverfahren und eingeschüchterten Gastarbeitern. Während der Pandemie haben viele Arbeiter ihren Job und ihre Unterkunft verloren. Trotz allem wollen viele nicht in ihre Heimat zurück, denn dort könnte es ihnen noch schlechter ergehen. In Katar leben 2,3 Millionen Arbeitsmigranten. Rund um die neuen WM-Stadien sollen nur rund 30.000 beschäftigt sein. Wegen der internationalen Aufmerksamkeit sollen Arbeitsschutz, Versorgung und Kontrollen im Umfeld des Fußballs sogar besser sein als anderswo, etwa in Fabriken oder im Straßenbau. Doha würde auch ohne WM einer Baustelle gleichen. So zynisch es klingen mag, erst durch den Fußball ist Europa auf die toten Gastarbeiter aufmerksam geworden. Nach Maßstäben Europas, deren Gewerkschaften sich über Jahrzehnte herausgebildet haben, ist Katar rückständig. Nach Maßstäben der Golfregion, die Arbeiterbewegung nicht kennt, ist Katar ein Zukunftsmodell. Auch die Nachbarn Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate setzen auf das Kafala-System, aber sie dulden wenige Einmischungen. Katar lässt internationale Organisationen für Arbeitsrechte ins Land. Doch ob sie regierungskritisch sind und Zugänge zu allen Arbeitercamps erhalten, bleibt fraglich. Die Empörung über die Todeszahlen ist zu einem Ritual geworden, das nach wenigen Tagen stets wieder in den Hintergrund rückt. Clubs aus demokratisch regierten Ländern wie der FC Bayern und Paris Saint-Germain sind geschäftlich mit Doha verbunden. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil besuchte 2015 die Handball-WM in Katar, wohl auch um für Volkswagen zu werben. Die Deutsche Bahn ist am milliardenschweren Streckenausbau am Golf beteiligt. Katar hat mit dem Westen ein dichtes Netzwerk geknüpft, in Tourismus und Wissenschaft, in Kultur und Sport. Der Emir kann sich also bestätigt fühlen. Hierzulande unterstützen immer mehr Fans, Wissenschaftler und Publizisten das Bündnis Boykott Katar. Doch wenn sie konsequent wären, müssten sie die ganze Branche boykottieren. Ob Bundesliga oder Premier League, ob FIFA oder UEFA, kaum ein Verband will auf das Geld der staatlichen Fluglinien aus der Golfregion verzichten. Und die Regionalmacht Saudi-Arabien steht in ihrer sportlichen Geopolitik erst am Anfang. Dennoch gibt es Möglichkeiten. Kritische Fans des FC Bayern stehen im Kontakt zu Gastarbeitern. Auch bei anderen Clubs könnten Anhänger auf Sponsoren zugehen oder die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen auf das Thema hinweisen. In den verbleibenden 21 Monaten bis zur WM werden Bücher, Dokumentationen und Konferenzen zum Thema entstehen. Die entscheidende Frage ist, ob das den Gastarbeitern hilft oder nur das moralische Gewissen in Europa verbessert. Letztlich wird nicht der politische Druck, sondern die ökonomische Not in Katar zu Reformen führen. Die Konkurrenz in der Region um Touristen, Unternehmen und Fachkräfte dürfte nach der Pandemie härter werden. Wenn Katar sein Wachstum mit weniger Rohstoffen langfristig halten will, dann muss es sich an internationalen Standards orientieren. Ansonsten könnten sich Investoren in einer Rezession für andere Länder entscheiden. 90% der katarischen Bevölkerung sind Einwanderer. Ob sich irgendwann die Einsicht durchsetzen wird, dass Gastarbeiter mehr sein können als billige Arbeitskräfte? Dass sie Kultur, Konsum und Gemeinwesen bereichern können? Die WM 2022 wird darauf noch keine Antworten geben, aber sie ist zumindest eine Möglichkeit, um politischen Druck auszuüben.
Ein Kommentar von Ronny Blaschke, den gibt es auch auf unserer Website www.deutschlandfunk.de nachzulesen. E-Racing hat sich in Corona-Zeiten zu einem absoluten Trend entwickelt. Kürzlich hat es sogar einen Weltmeistertitel im virtuellen Radsport gegeben. Eine ganze Bundesliga-Rennserie wurde bis zum Abschlussrennen gestern virtuell ausgetragen. Denn das kann im Gegensatz zu so manchen anderen Rennen auch in der Pandemie problemlos stattfinden. Das macht es andererseits auch wichtiger, Betrug zu verhindern. 5 virtuelle Radsportler wurden schon wegen Manipulationen gesperrt. Über den Boom und seine Einfallstore für Betrug berichtet Tom Mustroff.
Die Pandemie hat den virtuellen Radsport beflügelt, gerade hierzulande. Höhepunkt war der Weltmeistertitel im E-Racing von Jason Osborne im vergangenen Herbst. Aber auch die Infrastruktur dahinter stimmt, wie Tim Böhme, Digital Head Coach des Bundesdeutscher Radfahrer, resümiert.
Unser Programm sah dann so aus, dass wir dienstags immer einen Workout gegeben haben, quasi, wo jedermann teilnehmen konnte. Gerade in Corona-Zeiten sind da auch die Vereine mit aufgesprungen. Bei den Workouts ging es auch um das Training, aber vor allem um Training zu vermitteln, den Leuten live zu zeigen, wie der BDR trainiert, wie wir Intervalltraining, Bergtraining, Lead-Out-Training quasi umsetzen, dass es dann die Nachwuchssportler, Vereinssportler und Breitensportler quasi nachtrainieren können.
Mittwochs gab es Rennen, um Talente zu casten, und an den Wochenenden fand die in den virtuellen Raum verlagerte Bundesliga statt. Dort traten insgesamt 700 Athletinnen und Athleten an und bis zu 6000 Enthusiasten verfolgten die Rennen auf YouTube. Dabei saßen die Sportlerinnen und Sportler zu Hause auf ihren Rädern und starrten auf Monitore, auf denen virtuelle Landschaften an ihnen in genau dem Tempo vorbeiflogen, das sie mit ihren Pedaltritten erzeugten. Auch Profis waren häufiger auf Plattformen wie Swift aktiv. Tanja Erath, aktuell beim US-Team TIBCO Silicon Valley Bank unter Vertrag, entwickelte sogar ein gewisses Suchtverhalten zum virtuellen Treten, erzählt sie.
Und da habe ich dann schon morgens die App gecheckt und mir überlegt, wie viele Einheiten ich an dem Tag machen darf, ohne dass mein Trainer sauer wird. Gerade so während der Lockdown-Zeit waren teilweise irgendwie 30.000 Leute online und sind gleichzeitig Rad gefahren. Und das ist natürlich sehr motivierend, weil man zwar alleine im Schlafzimmer oder im Radzimmer auf der Rolle sitzt, aber irgendwie weiß, da draußen leiden auch gerade 30.000 andere auf dem Fahrrad.
Manche Einheiten des Trainings draußen hat Tanja Erath sogar direkt in den virtuellen Raum verlegt.
Ich kann sagen, dass bei mir mittlerweile viele der spezifischen Intervalle auf der Rolle laufen. Einfach weil ich unabhängig vom Straßenverkehr bin, unabhängig von Ampeln, Kreuzungen. Also kann ich halt wirklich meine Intervalle perfekt unter Laborbedingungen sozusagen abliefern.
Das verändert auch in den Vereinen die Abläufe. Viele Trainer sind mit ihren Gruppen auf die Rolle gegangen, beobachtete Günther Schabel, Vizepräsident Leistungssport des BDR.
Das hat schon Einfluss genommen auf der ganzen Sache. Dann hat man jetzt noch mal einen starken Wintereinbruch, wo auch wir gemerkt haben, dass da auf einmal weitaus mehr mit Swift wieder gefahren wird, wie auf normal, was man früher gemacht hat, dann mal ein Crosstraining oder sowas. Also es hat Einfluss genommen auf jeden Fall auf die Trainingsgestaltung.
Ein Problem hat der virtuelle Radsport allerdings. Weil die Daten vom heimischen Gerät hochgeladen werden, bietet sich für ambitionierte Bastler die Möglichkeit der Manipulation. 5 Radsportler, darunter auch 2 deutsche Teilnehmer, sperrte die Datenanalyseabteilung der Plattform Swift bereits. Sie überprüft vor allem ungewöhnliche Ausschläge der Leistungskurven. Ein weiterer Angriffspunkt ist das Gewicht. Wer sich leichter macht, als der Körper eigentlich ist, landet bei den gleichen Wattwerten weiter vorn im Feld. Bei der virtuellen Radsport-WM der UCI fand deshalb einen Tag vor dem Start ein Wiegen unter Videoaufsicht statt. Gab es hier die Abschwitztricks, die man vom Boxen kennt, um in eine tiefere Gewichtsklasse zu kommen? Tanja Erath, selbst WM-Teilnehmerin, hält dies nicht für realistisch.
Dadurch, dass es ja nur 24 Stunden vorher geht und man nicht unbedingt 24 Stunden vor einem wichtigen Rennen dehydriert sein will, ist jetzt der Saunabesuch nicht unbedingt, was man 24 Stunden vor dem Rennen macht. Deshalb hat es für mich jetzt nicht wirklich eine Option dargestellt.
Ohnehin könne man über Swift den Gewichtsverlauf über eine längere Zeit einsehen und dabei größere Ausschläge erkennen, betont sie. Eine weitere Unsicherheit im digitalen Radsport sind die Bestleistungen, die bei Trainingsausfahrten im echten Gelände aufgestellt und dann auf Plattformen wie Strava hochgeladen werden. Inzwischen tummeln sich in den besten Listen auch E-Bike-Fahrer. Durch Abweichungen der GPS-Daten können sich außerdem Start- und Zielpunkte um mehrere Meter unterscheiden, was sich in Zeitdifferenzen niederschlägt. Für Tanja Erath, eine gelernte Sprinterin, sind die Gipfelbestzeiten auf Strava aber ohnehin nicht so wichtig, erklärt sie. Um die Wettkämpfe auf virtuellen Plattformen wie Swift betrugssicher zu machen, schlägt der Bundestrainer Tim Böhme vor.
Ja, am besten wären natürlich stationäre Wettkämpfe, dass man die Finals dann eben an einem Ort fährt.
BDR-Vizepräsident Günther Schabel sieht die 6-Tage-Rennen prinzipiell als guten Ort für die Austragung solcher virtueller Events. Da könnten die Männer und Frauen auf den Rollen dann sogar von echtem Publikum angefeuert werden. Das wäre dann die Hybride aus klassisch analogem und neuem virtuellen Radsport.
Ein Beitrag war das von Tom Mustroff und Marc Eschweiler hat das letzte Wort in dieser Sendung mit dem Spielbericht. Leverkusen verliert gegen Freiburg mit 1:2.
Die Negativserie von Bayer Leverkusen geht weiter. Das 1:2 gegen den Sportclub aus Freiburg war das 3. Bundesligaspiel in Folge. Ohne Sieg. Auf der anderen Seite landet der SC Freiburg nach 2 zuvor sieglosen Spielen wieder einen Dreier. Und am Ende war der aus Gründen der Effizienz gar nicht mal so unverdient. Der Sportclub aus Freiburg mal wieder, wie so oft, mit weniger Ballbesitz als der Gegner. Aber sie waren eiskalter vor dem Tor. Demirovic und Höhler trafen in der 50. und 61. Minute beide unbedrängt im Strafraum ins Tor. Und Leverkusen, trotz großem Bemühen, gelang in der Schlussphase durch Bailey nur noch der 1:2 Anschlusstreffer.
Und damit endet diese Ausgabe von Sport am Sonntag. Mir bleibt, danke fürs Zuhören zu sagen und Ihnen noch einen restlichen schönen Sonntagabend zu wünschen.